Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Kirchengebäude sind nicht nur Häuser zum Beten und Feiern, sie sind oft auch Schätze der Architektur, Baudenkmäler, Erinnerungsorte, Wahrzeichen, Touristenmagnete und manchmal auch Auslöser von Kontroversen. In dieser Sendung geht es gleich dreimal um Kirchenbauten. In Paris wird über den Wiederaufbau von Notre-Dame gestritten. In Naumburg an der Saale sind viele Menschen stolz auf ihren Dom, der seit einem Jahr zum Weltkulturerbe gehört. Und wir blicken nach Berlin, wo es erbitterten Widerstand gegen den Umbau der katholischen Hedwigskathedrale gibt. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Vor gut zwei Monaten, am 15. April gegen 18.20 Uhr, ging in der Pariser Kathedrale Notre-Dame der erste Feueralarm los. Kurze Zeit später stand der hölzerne Dachstuhl in Flammen. Um kurz vor acht stürzte der Vierungsturm ein. Die Feuerwehr kämpfte die ganze Nacht lang gegen den Brand, wohlwissend, dass auch das Löschwasser Schaden anrichten würde. Notre-Dame schwer zerstört. In den Tagen nach der Feuerkatastrophe schien Frankreich zunächst vereint zu sein, in Trauer um das nationale und religiöse Wahrzeichen. Es wurden Millionen gespendet und Präsident Macron kündigte an, Notre-Dame werde innerhalb von 5 Jahren wieder aufgebaut. Doch mittlerweile ist der Wiederaufbau der Kirche zum politischen Zankapfel geworden. Soll die neue Notre-Dame genauso aussehen wie die alte? Wer darf darüber bestimmen? Susanne Krause berichtet über eine französische Prinzipiendebatte und über die erste Messe, die am Wochenende in der zerstörten Kirche mit 30 zugelassenen Besuchern gefeiert wurde.
Ein hoher Bauzaun rund um Notre-Dame hält Neugierige auf Sicherheitsabstand. Am sommerlichen Samstagabend flanieren unzählige Touristen vorbei. An der Ostflanke der Kathedrale heben viele den Blick. Gleich über den hellen Steinzinnen beginnt der Himmel. Das Dachgestühl ist abgebrannt, dessen Bleibedeckung weggeschmolzen. Vor einem Baustelleneingang haben sich einige Gläubige versammelt. Einer hält sein Smartphone in die Höhe. Alle schauen die Live-Übertragung der Messe, die nur einige Meter entfernt in der Seitenkapelle zelebriert wird. Mit Tränen in den Augen stimmen sie bei den Kirchenliedern mit an. Ein älteres Paar hält sich im Hintergrund. Ja, in Notre-Dame läuft die erste Messe seit dem Brand. Das berührt mich sehr. Wir sind Touristen. Wir fühlen uns weniger betroffen als die hiesige Bevölkerung. Dennoch können wir es kaum abwarten, dass Notre-Dame wieder aufgebaut wird. Mit andächtiger Miene stehen ein Endvierziger und seine Tochter im Teenie-Alter am Bauzaun, Touristen aus North Carolina.
No, it wasn't special to come here for this.
Da wir gerade in Paris sind, wollten wir die Messe nicht versäumen. Es ist sehr wichtig, dass die Kirche wieder aufmacht. Notre-Dame ist ein wichtiger Teil von Paris, von dessen Geschichte. Meine Frau und ich haben den Brand im Fernsehen verfolgt. Wir haben beide geweint. Bei unserem Paris-Trip vor 20 Jahren haben wir es versäumt, Notre-Dame zu besuchen. Das bedauere ich heute ungemein. Mit einem Schutzhelm auf dem Kopf bekräftigt der Pariser Erzbischof Michel Opetit in seiner Andacht, die Kathedrale sei eine Kultusstätte, dies sei, Zitat, ihr eigentlicher und alleiniger Zweck. Nach der Altarweihe empfängt Monseigneur Opetit im benachbarten Diözesesitz die Presse. Diese Messe ist ein Zeichen der Hoffnung für die Gläubigen. Die Kathedrale erwacht zu neuem Leben. Am wichtigsten ist es aber wohl, den Gläubigen bewusst zu machen, dass die eigentliche Kathedrale aus lebenden Steinen besteht, aus all den Gläubigen. Am Tag vor der Messe besichtigen Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter, sowie die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner die Baustelle Notre Dame.
Man ist immer noch erschüttert über die Schäden, die man sehen kann, aber es ist auch besonders, welche Wunder da geschehen sind. Beispielsweise, dass der Vierungsturm vor der Madonna quasi sich zerschlagen hat und das eigentliche Symbol von Notre Dame de Paris nicht zerstört worden ist.
Barbara Schock-Werner war schon kurz nach dem Brand auf der Baustelle.
Also am ersten Mal hat mich doch beeindruckt, wie groß die Zerstörung auch in den Gewölben ist und wie groß die Gefahr war, dass der Nordgiebel abstürzt. Und heute hat mich beeindruckt, wie viel in der Zeit schon getan ist, wenn sie die ganzen Gerüste und auch mit denen die Fenster abgestürzt sind, dass die Leimbinder, die auf die Gewölbe sollen und so alles da ist.
Am Tag nach dem Brand hat Staatspräsident Emmanuel Macron ein sehr ehrgeiziges Ziel vorgegeben. In 5 Jahren solle Notre Dame wieder aufgebaut sein. Und warum nicht, eventuell in moderner Form. Ein Ansinnen, das seither im Land für viel Polemik sorgt. Marie-Josée Dumont ist Architektin und Historikerin. Im französischen Fernsehen kritisierte sie Macrons Vorgabe unverhohlen.
En 5 ans, c'est pas possible, sauf à sacrifier le monument.
Ein Wiederaufbau in 5 Jahren ist unmöglich, insofern das Gebäude dabei nicht geopfert werden soll. Diese Vorgabe besorgt alle Architekten, Denkmalschützer, die Verantwortlichen im Kulturministerium. Wenn Notre Dame in beispielhafter Manier restauriert werden soll, muss man in Kauf nehmen, dass dies 10, 15 Jahre brauchen wird. Außer man will 2024 zur Olympiade in Paris das olympische Banner auf Notre Dame hissen. Ein eher obszöner Gedanke. Im Eilverfahren will die Regierung ein Gesetz durchbringen, das den Rahmen steckt für die Restaurierung der Kathedrale. Paragraph 9 sieht vor, herkömmliche strikte Bauauflagen zu lockern. Mancher Kritiker wertet das als einen Angriff auf die Regeln des Denkmalschutzes, der als Präzedenzfall in die Annalen eingehen könnte. Ende Mai müht sich Kulturminister Franck Riester abzuwiegeln, wie in einer Übertragung des TV-Kanals des Senats zu sehen ist.
Le chantier qui s'annonce est ambitieux.
Die anstehenden Bauarbeiten sind ehrgeizig und einmalig. Um sie bestmöglich voranzutreiben, wollen wir uns die Möglichkeit offen halten, gewisse wesentliche Bestimmungen zu erleichtern. Aber es versteht sich von selbst, dass die Lockerung der Gesetze verhältnismäßig sein muss. Es geht nicht darum, sich der Restaurierung von Notre Dame zu bedienen, um französisches oder europäisches Recht bei Denkmalschutz, Umwelt und Städtebau mit Füßen zu treten. In der Nationalversammlung wurde das Projekt in erster Lesung verabschiedet, im Senat jedoch vehement umgeschrieben. Am 26. Juni steht der geänderte Gesetzestext in der Nationalversammlung erneut zur Abstimmung. Vor Wochen schon hat Premierminister Edouard Philippe den Startschuss gegeben für einen internationalen Architektenwettbewerb zum Wiederaufbau der berühmten Pariser Kathedrale. Schon zuvor kamen erste Ideen von Experten und Amateuren, darunter Vorschläge, das Dach von Notre Dame zu begrünen, dem Steinbau ein Glashaus aufzusetzen oder gar ein Schwimmbad auf dem Dach einzurichten. Utopien, die damit kollidieren, dass Frankreich die sogenannte Venedig-Charta unterschrieben hat. Die verlangt, denkmalgeschützte Gebäude in identischer Form zu restaurieren. Überhaupt sei es viel zu früh zu spekulieren, wie Notre Dame in einigen Jahren aussehen könne, meint auch Ex-Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Sie soll die deutschen Hilfen koordinieren und sagt, derzeit handelt es sich bei der Kathedrale noch um eine Schwerverletzte.
Über die Zeitfrage kann man noch gar nichts sagen, solange die statische Sicherung nicht da ist, ob die Gewölbe oben bleiben oder nicht.
Die gigantische Baustelle bietet der Forscherwelt Gelegenheit, Notre Dame unter die Lupe zu nehmen. Gerade habe er auf 9 Fotos bislang unbekannte Gemälde im Gewölbe entdeckt, erzählt Olivier de Chalut. Er hat die Baugeschichte der Pariser Kathedrale erforscht und gehört einer Gruppe Wissenschaftler an, denen es am Herzen liegt, rund um den Wiederaufbau alle Expertise zusammenzubringen. Dazu gehört auch theologisches Fachwissen. Das wiederum berührt einen empfindlichen Punkt im Kirchenstaatsverhältnis, da Theologie in Frankreich nur an katholischen Universitäten studiert werden kann.
Comment peut-être
Somit wird es eventuell möglich sein, gewisse Kompetenzen der katholischen Kirche ins Zentrum zu rücken. Wie sorgen wir dafür, dass bei manchen Themen Theologen mitarbeiten können? Denn im laizistischen Frankreich gibt es an den staatlichen Universitäten kein Theologiestudium. Da stellen sich nun viele Fragen.
Ich denke, das wird wirklich tout à fait passionnant.
Am vergangenen Samstag jedenfalls hat Erzbischof Michel Aupetit klargemacht, worum es ihm beim Wiederaufbau von Notre-Dame geht. Über sämtliche politische Polemik hinaus möchte er den Gläubigen ihre Kirche wieder zugänglich machen. Der Staat kommt erst an zweiter Stelle.
Beten mit Bauhelm. Susanne Krause war das aus Paris. Pariser Kathedrale Notre-Dame, über die wir gerade berichtet haben, gehört übrigens schon seit 1991 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein solcher Titel hat ja auch einen gewissen Werbeeffekt, denn das bleibt in keinem Reiseführer unerwähnt. Nun hatte Notre-Dame diese Werbung natürlich gar nicht nötig. Die Touristen kamen ja auch so in Strömen und bewunderten das Baudenkmal im historischen Zentrum von Paris. Für kleinere Orte aber kann der Welterbestatus ein begehrtes Etikett sein, weil es Aufmerksamkeit bringt und Besucher und damit auch Geld. Unser Autor Tobias Barth war für uns in Naumburg an der Saale in Sachsen-Anhalt. Der Naumburger Dom gehört jetzt seit einem Jahr zum Weltkulturerbe und tatsächlich, die Stadt verzeichnet 20% mehr Touristen.
1. Juli 2018 im Hof des Naumburger Doms. Viele Naumburger waren gekommen, verfolgten per Livestream die Tagung des UNESCO-Komitees. Dann der Jubel. Die Kathedrale an der Saale ist Welterbe. Vor mehr als 800 Jahren, also noch in der Spätromanik, begann der Bau dieser imposanten Kirche. Ein Bischofssitz in einer damals reichen, fruchtbaren Gegend. Berühmt wurde das Bauwerk aber als Meisterwerk der Frühgotik. Mitte des 13. Jahrhunderts schuf hier der namentlich nicht bekannte Naumburger Meister ein imposantes Ensemble und die berühmten in Stein gehauenen Stifterfiguren Eckhard und Uta. Dass der Dom aber weit mehr zu bieten hat, erfährt, wer eine der Spezialführungen macht. Zum Beispiel ins Domarchiv mit dem Archivar Matthias Ludwig.
Ja, und der erste Eindruck, den Sie hier haben, ist, es handelt sich nicht um ein Museum. Das ist also tatsächlich ein Ort, an dem auch heute noch gewirkt und gearbeitet wird. Aber so wie Sie den Raum hier sehen können, handelt es sich wirklich noch um die alte Kapitelstube aus der Zeit um 1500. Stube übrigens ist eine Bezeichnung, die häufig auf einen beheizbaren Raum verweist.
Wände und Decken sind mit Blockbohlen vertäfelt. Hier kommt noch heute das Domkapitel zusammen, also die Verwaltung der Kirche St. Peter und Paul, wie der Dom offiziell heißt. Das Archiv in den Gewölben nebenan beherbergt Schätze ersten Ranges, zum Beispiel riesige Folianten, etwa einen Meter lang, einen halben Meter breit und dick wie ein Dachbalken.
Sie sind nicht nur groß, sie sind auch überaus schwer. Die leichten Exemplare wiegen 36 Kilogramm, die schweren bringen es sogar auf fast 46 Kilogramm pro Band. Das ist eine Gruppe, die besteht aus 8 dieser monumentalen Bücher, die in jeder Hinsicht die Dimensionen sprengen. Und tatsächlich gehören sie zu den größten mittelalterlichen Handschriften der Welt.
Etwa 1200 Kälber mussten geschlachtet werden für das Pergament dieser Bücher. Die reich verzierten Handschriften gaben den Ablauf der Horen vor, also der Stundengebete. Die Bücher beinhalten Psalmen und Notenschriften, die heute zu bestimmten Anlässen wieder hörbar sind im Dom. Ganz andere Klänge kann der Naumburg-Besucher vor dem Dom hören. Auf der sogenannten Uta-Runde, einer musikalischen Stadtführung, erfährt, wer will, heute etwas über Dom und Stadt.
Naumburger Meister, wo bist du hin? Niemand kennt deinen Namen bis heute. Im ganzen Land leider unbekannt.
Minuten wird die Führung von einer Combo um Ralf Steinmeier, ein Naumburger Original mit Blick fürs Nebensächliche. Auch er weiß, um etwa 20% soll im letzten Jahr das Touristenaufkommen gestiegen sein. Das ist erfreulich, aber auch eine Herausforderung.
Ja, seit wir Welterbe geworden sind, ist ja unglaublich. Also Straßen sind voll, ein Stimmengewirr, Englisch, Japanisch, Chinesisch, alles, ja. Sogar Brasilianisch, ja. Aber niemand kann hier Englisch. Das ist natürlich hart, wenn man irgendwo hingeht. Dann haben wir jetzt gedacht, da müssen wir mit gutem Vorspiel, da müssen wir einfach mal uns in die Bresche werfen. Ne? Und Englisch einen Text beisteuern, der ist auch...
Zum Beispiel.
Ja. Naumburger Master, where do you hide? You're a secret, we don't know your name. But nevertheless, you're a money printing press. So we thank you again and again.
Das offizielle Fazit zu ein Jahr Weltkulturerbe wird Anfang Juli gezogen. So viel ist sicher, es bewegt sich irgendwo zwischen kulturellen Schätzen des Mittelalters und modernem Tourismus als Gelddruckmaschine.
Aus Naumburg berichtete Tobias Barth. Die wichtigste katholische Kirche in Berlin ist die Hedwigskathedrale im Stadtteil Mitte. Seit Monaten schon ist die Kirche geschlossen. Das Bistum will sie sanieren und umbauen. Aber dagegen gibt es Widerstand. Nicht nur wegen der geschätzten Kosten von 60 Millionen Euro, sondern auch, weil aus Sicht von Kritikern ein einzigartiges Stück Nachkriegsarchitektur verschwinden wird. Sebastian Engelbrecht hat die Einzelheiten.
Die St. Hedwigskathedrale erinnert an das Pantheon in Rom und an die Paulskirche in Frankfurt am Main. Der runde Kuppelbau steht am Bebelplatz nahe dem Berliner Boulevard unter den Linden. Es handelt sich im katholischen Kontext um ein ganz und gar untypisches Bauwerk. Die katholische Hierarchie und die Trennung von Priestern und Laien sind in dem geradezu parlamentarisch anmutenden Rundbau nicht abzubilden. Die Kirche wurde 1943 im Krieg zerstört und von 1952 bis 1963 wieder aufgebaut. Der Düsseldorfer Architekt Hans Schwippert gab der ungewöhnlichen Kirche einen noch ungewöhnlicheren Innenraum. Beim Eintritt blickt man in eine zentrale Öffnung des Bodens. Eine breite Treppe aus schwarzem Marmor führt in die Unterkirche, wo sich bis vor wenigen Monaten das Grab von Bernhard Lichtenberg befand. Lichtenberg war Dompropst in der Zeit des Nationalsozialismus und widerstand dem Regime. Für viele Gläubige hat der Ort eine besondere Atmosphäre. Alfred Molter sang als Jugendlicher in der Schola auf der Empore.
Für mich war damals schon ungeheuer beeindruckend, wenn man dort oben stand und von oben durchguckte, bis durch diese Öffnung hindurch, bis zum Grab von Bernhard Lichtenberg, was ja ein Jahr vorher, 65, dort errichtet worden ist. Mich hat dieser Raum, diese Art und Weise, wie das zusammengebunden ist, in einer unteren Ebene mit den Heiligen und den verstorbenen Bischöfen, mit der Ebene der Gemeinde, die sich um den Altar sammelt, und mit der Kuppel oben drüber, immer schon bewegt.
Alfred Molter kämpft seit 4 Jahren gegen den bevorstehenden Umbau der Kirche. Erzbischof Heiner Koch entschied vor 3 Jahren, dass die Kathedrale saniert und innen völlig neu gestaltet werden soll, nachdem er Voten der zuständigen Gremien des Bistums eingeholt hatte. Der Bau gilt, zumindest unter Geistlichen, als liturgisch schwierig. Die Öffnung zur Unterkirche soll beseitigt werden. Dompropst Tobias Pschytarski hat mit der Innengestaltung des großen Nachkriegsarchitekten Hans Schwippert seine Probleme.
Wenn ich in der Kathedrale am Altar stand, hatte ich vor mir eine große Öffnung. Und wenn nicht gerade der Chor sang, hatte ich direkt überhaupt kein Gegenüber, sondern die Menschen saßen rechts und links vom Altar. Also liturgisch ist der Schwippertbau schwierig.
Was Pschutarski gegen die Hedwigskathedrale im Nachkriegsdesign vorträgt, kann Alfred Molter überhaupt nicht begreifen. Er gründete eine Initiative gegen den Umbau und sammelte 1750 Unterschriften gegen die Umgestaltung. Unterstützt wird Molter auch von einer weiteren Initiative namens Freunde der Hedwigskathedrale.
Das Problem für mich ist die Brutalität, mit der Bestehendes gegen jede Fachverstand, gegen Sachverstand, gegen Proteste von Leuten, die außerhalb der Kirche auch stehen, von Denkmalpflegern, von den Landesdenkmalpflegern in ganz Deutschland, wie das ignoriert wird und zu einer totalen Zerstörung führen soll, das ist nicht Veränderung, das ist Zerstörung.
Tatsächlich haben die Denkmalschutzbehörden den Umbau trotz erheblicher Bedenken genehmigt, mit Rücksicht auf die liturgischen Argumente des Erzbistums Berlin. Alfred Molter, ehemaliger DDR-Bürger, gibt sich damit nicht zufrieden.
Das Überwinden der Teilung ist in diesem Raum ausgedrückt. Und das ist das Großartige an diesem Raum, dass er eben nicht nur auch theologisch, sondern eben darüber hinaus eben auch politisch so ungemein wichtig geworden ist.
Künstler aus ganz Deutschland, aus Dresden, Erfurt, Ost-Berlin, Aachen und Düsseldorf gestalteten die Kirche in den 1950er und 60er Jahren. Die bunten Glasfenster, die kettenartigen Leuchten, die expressionistisch anmutende Orgel. Zudem, erinnert sich Molter, war die Kathedrale in den Zeiten der Teilung ein Ort der Begegnung von Ost- und Westdeutschen. Für Dompropst Tobias Pschutarski ist das kein Grund, auf den Umbau zu verzichten.
Eine Kirche hat nicht die erste Aufgabe, eine bestimmte historische Situation zu verewigen. Wir leben heute in einer anderen Zeit. Und die liturgischen Erfordernisse haben Vorrang vor diesen Gedächtnisfunktionen.
Alfred Molter befürchtet, dass aus einem Raum mit räumlicher und theologischer Tiefe und historischer Bedeutung ein banaler Versammlungsraum werden könnte. Weiße Wände, ein glatter Boden, Stühle, die im Kreis angeordnet sind.
Er ist einfach, ich sag mal ganz einfach, geschichtslos, gesichtslos und geistlos.
Die Gegner des Umbaus empören sich auch wegen der Kosten. Zusammen mit dem Umbau des benachbarten Bernhard-Lichtenberg-Hauses, eines katholischen Versammlungszentrums, sind 60 Millionen Euro Gesamtkosten geplant. Davon sollen ein Drittel das Erzbistum Berlin, ein Drittel die deutschen katholischen Bistümer und ein Drittel der Staat tragen.
Hier wird außerdem, und da wird es wichtig, das ist auch der Skandal, um den es geht. Hier werden 12 Millionen Bundesmittel und 8 Millionen Landesmittel des Landes Berlin, öffentliche Gelder des Steuerzahlers, verwendet, um einen nicht notwendigen Umbau fördern zu lassen.
Dagegen rechtfertigt Dompropst Pschutarski, dass sich Bund und Land Berlin an den Kosten beteiligen.
Es hat allerdings ja auch die Bischofskonferenz ein Interesse an dieser Kirche und an diesem Ort als zentraler katholischer Ort in der deutschen Hauptstadt. Und es hat auch der Bund und das Land ein Interesse an diesem Ort, denn viele Gottesdienste, die von staatlicher Bedeutung sind, also vor der Wahl des Bundespräsidenten, das Requiem für Helmut Kohl oder andere Anlässe, die sich ja immer mehr häufen, finden hier statt.
Wann das Erzbistum Berlin mit den Bauarbeiten beginnen kann, ist völlig unklar. Denn vor dem Landgericht Berlin klagen die Nachfahren der Gestalter des Innenraums den Integritätsschutz, also den Urheberschutz ihrer Kunstwerke ein. Die erste Verhandlung soll am 15. Oktober stattfinden. Die Nachfahren wollen auch die Denkmalschutzentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts anfechten, das Anfang Januar ihre Klage zurückgewiesen hatte. Aller Voraussicht nach wird Berlin noch lange warten, bis seine wichtigste katholische Kirche wieder ihre Tore öffnet.
Was passiert mit dem Loch in der Hedwigskathedrale in Berlin? Sebastian Engelbrecht berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten sind hier die Kollegen der Sendung Kontrovers dran. Dort geht es heute um die Frage, ob die EU-Sanktionen gegen Russland noch sinnvoll sind. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.